Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole. Stopp!
Hallo zu einer neuen Folge Stadt, Land, was? Wir haben heute unser erstes kleines Jubiläum, liebe Nicole.
Unsere 10. Folge, oder?
Genau, es ist die 10. Folge, also ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke, dir auch.
Vielen Dank. Und ich habe mir gedacht, zum ersten kleinen Jubiläum können wir uns ruhig schon mal zurückerinnern, wo wir schon überall hingereist sind. Wir waren in Südamerika, in der Karibik, an den verschiedensten Orten in Europa und so viel kann ich dir schon mal sagen, da bleiben wir heute auch. Fast wären wir auf dem afrikanischen Kontinent gelandet, aber ich habe mir gedacht, nee, wir bleiben doch in Europa, weil ich die Geschichte doch mit ein bisschen mehr Quellen einfach gefunden habe und dir dann diese erzählen wollte. Und dann lasse ich dich gleich mal raten, gleich mit der Tür ins Haus, an welchen Ort mit T können wir uns denn heute begeben?
Wenn wir in Europa bleiben, dann fahren wir wahrscheinlich zum Timmendorfer Strand.
Nein.
Dann, was gibt's denn noch so in Europa? Tirol?
Auch nicht.
Es fallen mir natürlich nur Orte außerhalb Europas ein. Warte, gib mir noch ein. Tunis ist nicht in Europa.
Das ist nicht in Europa, sondern auf dem afrikanischen Kontinent.
Ja, richtig. Dann bleibt noch Traben-Trarbach, wo ich gerade war.
Und auch das ist es nicht. Die Story wollte ich dir nicht wegschnappen, falls da eine schlummert. Also vielleicht werden wir irgendwann von dir eine Traben-Trarbach-Story hören. Aber nein, es geht für uns nach Tangermünde.
Ah, also gar nicht mal so weit weg von Timmendorfer Strand, oder?
Ja, also Tangermünde liegt in Sachsen-Anhalt. Und wenn du und einige unserer Zuhörenden, die dem Trash-TV nicht ganz abgeneigt sind, glauben, diesen Städtenamen schon mal gehört zu haben, muss ich sagen, ihr habt alle recht. Und damit sich jetzt niemand die ganze Folge lang fragen muss, wo habe ich den Namen schon mal gehört, was war das, was hat das hiermit zu tun, was hat das damit zu tun, ihr kriegt einen ganz, ganz winzig kurzen Abriss von ungefähr 30 Sekunden und dann ist auch gut, ja? Denn, ich fange mal schnell an, Tangermünde ist die Heimatstadt von Laura Müller. Das ist die deutlich jüngere Ehefrau des deutschen Verschwörungstheoretikers und ehemaligen Schlagersängers Michael Wendler. Und es gab da im Jahr 2020 mal eine Doku von den beiden, die uns auch nach Tangermünde eben geführt hat. Und dann waren sie unter anderem im Rathaus, aber auch ohne Maske in einem Bäcker, was uns hätte schon alle stutzig machen können.
Das war nämlich genau mitten zur Pandemiezeit, als diese Doku gedreht wurde. Ich glaube 2020 oder so.
Im Sommer 2020, ja, genau. Ja. Ja, kurz vor dem der Enttarnung, Selbstenttarnung als Verschwörungstheoretiker und mitten im Lockdown quasi. Genau, aber ich habe versprochen, keine weiteren Details zu Trash-TV-Sachen. Dafür haben wir ja einen anderen Podcast. Wir kümmern uns heute um eine spannende Geschichte aus Tangermünde. Und weißt du denn sonst irgendwas über Tangermünde?
Also jetzt hast du natürlich ein paar Erinnerungen geweckt mit dem Hinweis auf diese, in Anführungsstrichen, Doku, die wir damals geschaut hatten. Bitte verurteilt uns nicht dafür, es war Lockdown, wir haben alle solche Sünden begangen. Aber nee, also ich erinnere mich noch ein bisschen an das Rathaus oder eher an den Bürgermeister, mit dem sie da rumgelaufen sind. Dass es halt so ein kleines, beschauliches Städtchen war, hatte, glaube ich, eine recht hübsche Altstadt oder so recht hübsche alte Gebäude. Mhm. Und war da nicht auch ein Fluss oder so? Ich glaube, da war noch ein bisschen Gewässer irgendwie.
Ein Fluss, wir kommen gleich noch zu dem Fluss, aber vielleicht kannst du dir erstmal die ersten beiden Fotos anschauen.
Ah, das erste Foto ist das Rathaus.
Ja.
Das sieht einfach aus wie so ein Spielzeugrathaus, muss ich sagen. Das sieht aus wie so ein bisschen so, ja, so ein Modellrathaus oder so ein Barbiehaus. Sieht nicht echt aus.
Aber es ist hübsch.
Es ist richtig hübsch. Das hat so ganz viele Spitzen und so Stuck, ja.
Eine hübsche Fassade einfach.
Hübsche Fassade, genau. Halt,
Kannst du gerne mal zum zweiten Bild runter. Ich glaube, das ist einfach nur, um das, was du schon mal gesagt hast, einfach zu untermalen, die schöne Altstadt nochmal zu zeigen.
Auf jeden Fall. Genauso sah das bei denen in der Doku aus. Hübsche kleine Fachwerkhäuschen, kleine Straße, paar Stühle auf dem Bordstein, wo die Leute da draußen ihre Brötchen und ihren Kuchen essen können. Man sieht eine Kirche im Hintergrund, die Sonne scheint. Das ist so ein richtiger Ort für so einen Sonntagsspaziergang.
Genau. Und jetzt hast du so eine kleine gefühlige Ebene, wo du weißt. Und jetzt kommen natürlich wie immer die Fakten. Also ich habe dir schon gesagt, Tangermünde liegt in Sachsen-Anhalt und ist die Heimat von etwa 10.200 Menschen. Man bräuchte also, wenn man rechnet, ungefähr 35 Tangermündes, um eine durchschnittliche Stadt in NRW zu bauen. Und obwohl die Stadt für heutige Verhältnisse alles andere als groß ist, hat sie eine beachtliche Vergangenheit. Die Stadt war Teil der Hanse, also dieser bekannten mittelalterlichen Vereinigung vor allem norddeutscher Kaufleute. Und im 14. Jahrhundert sogar zeitweise Zweitsitz des deutschen Kaisers Karl IV., der eigentlich in Prag residierte, aber im Schloss Tangermünde auch zeitweise einfach übernachtete.
Ja Mensch, warum auch nicht, ne? Mal so ein Zweit- oder Drittschloss.
Erstmals geschichtlich erwähnt wurde Tangermünde übrigens im Jahr 1009. Und wenn du dich ein bisschen an deine eigene Wuppertal-Folge erinnerst, dürftest du vielleicht auch drauf kommen, wie die damaligen Bewohner Tangermünde ihren Namen gegeben haben.
Wahrscheinlich gab es einen Ort Tanger und einen Ort Münde.
Nicht ganz.
Ah nee, Tanger lag an der Mündung von irgendeinem Fluss. Oder Tanger ist der Fluss, der mündete an diese Stadt oder an dieses Dorf.
Genau, an diesem Ort mündete die Tanger oder der Tanger, ich weiß es gerade gar nicht, in die Elbe. Also tatsächlich, okay. Genau. Und der Fluss, den man dann sieht, ist entweder die Elbe, wenn es der große ist, oder der oder die Tanger, wenn es der kleinere ist.
Ah ja, okay.
Zu dem Zeitpunkt der Geschichte, die ich heute erzählen möchte, residierte der Kaiser aber schon längst nicht mehr hier. Ich möchte dir heute die Geschichte von Grete erzählen.
Grete, okay.
Grete kam im Jahr 1597 zur Welt. Sie
schon
war
ganz schön lange her.
Das ist ein bisschen her, ne? Sie wurde in eine gut situierte Kaufmannsfamilie geboren und sie lebte zusammen mit ihrem betagten Vater Jakob und ihrem deutlich älteren Halbbruder Gerd im weitgehend evangelischen Tangermünde. Ihre Mutter, eine Katholikin, war bereits vor einigen Jahren gestorben. Genauso wie die Mutter von Gerd, also Jakobs erster Frau. Gerd wird als nachlässig und habsüchtig beschrieben, Grete als fleißig und tugendhaft.
Das ist ja auch so der Klassiker, ne? Gerade bei so alten Geschichten. Die Frauen sind immer entweder die bösen Stiefmütter oder fleißig und tugendhaft. Und dann kommt der fiese, habselige Stiefbruder anstatt der Stiefmutter.
Mhm. Ja, warte mal ab. Denn als Grete 13 Jahre alt war, also im Jahr 1610 ungefähr, heiratete Gerd, ihr Stiefbruder, eine Frau namens Trud. Trud kam aus kleinen Verhältnissen und die Ehe zwischen ihr und Gerd war nicht sonderlich glücklich. Gerd soll sie nicht gut behandelt haben und welche Ausmaße diese Wortwahl hat, kann ich dir zum Glück oder leider nicht sagen. Aber schon heute könnte ja diese Wortwahl das Schlimmste bedeuten. Du hast letztens die Statistik über Partnerschaftsgewalt in Deutschland schon mal erwähnt. Magst du das vielleicht noch einmal kurz wiederholen?
Ja, jeden Tag versucht in Deutschland ein Mann, seine Frau oder Ex-Partnerin umzubringen und jeden dritten Tag gelingt es.
Genau, und das haben wir jetzt im Jahr 2018. Ich glaube, aus dem Jahr stammt die Zahl, wird aber immer noch aktuell sein. Und ja, ich glaube, damals war Partnerschaftsgewalt noch deutlich angesehener auch in der Bevölkerung. Die Schikanen ihres Mannes gibt Trud an ihre noch jugendliche Schwägerin Grete weiter. Als Gretes Vater Josef kurz nach deren Konfirmation stirbt, macht er seine Tochter damit zur Vollwaisen und Trud übernimmt als Schwägerin die Rolle der Stiefmutter. Und zwar, du hast das schon angesprochen, der Rolle der so oft in Märchen bemühten bösen Stiefmutter. Immer wieder sagt sie der jungen Grete in ihr stecke etwas Böses. Und zwar etwas Böses, das sie von ihrer katholischen Stiefmutter in sich trage. Das klingt jetzt irgendwie extrem, aber wir dürfen nicht vergessen, wir sind hier ein paar Jährchen, bevor der 30-jährige Krieg ausbricht. Und der hat sich jetzt nicht nur, aber eben auch um verschiedene Konfessionen gedreht. Als Trud und Gerd nach mehreren Jahren freudloser Ehe Eltern wurden, wird Grete mehr und mehr zur Hausmagd degradiert. Wir können uns das Ganze beinahe so ähnlich wie bei Aschenputtel, Aschenbrödel und Co. vorstellen. Trost findet Grete vor allem beim Nachbarsjungen Valentin. Der ist zwar einige Jahre älter als sie, hat aber immer ein offenes Ohr. Trud hingegen verbietet den beiden daraufhin den Umgang. Und wie hättest du als 17-jähriges Mädchen reagiert, wenn du jetzt so in deinem wenig freudvollen Leben jemanden findest, der dir Trost spendet und dann wird dir der Umgang verboten?
Ja, hätte natürlich mich heimlich mit dem weitergetroffen oder gerade in der Zeit mit 17 noch unverheiratet, das ist ja fast schon eine Frechheit, hätte ich da direkt gesagt, ey, Valentin, lass mal heiraten.
Ja, also Grete macht auf jeden Fall auch Nägel mit Köpfen und macht nicht lange rum. Sie will das nicht akzeptieren und macht sich einfach mit Valentin aus dem Staub.
Oder so.
3 Jahre lang leben sie mit einer herumreisenden Schauspiel- und Puppenspielertruppe. Grete und Valentin werden in dieser Zeit nicht nur akzeptable PuppenspielerInnen, sondern auch Eltern. Aber ihr Glück findet dann ein Ende, als Valentin erkrankt. Es ist nicht ganz klar, was ihn dahin gerafft hat, aber seien wir ehrlich, wir haben das Jahr 1617 und es könnte auch ein mittlerer Schnupfen gewesen sein.
Ja.
Weil die beiden zwar inzwischen ganz ordentliche Puppenspieler geworden sind, aber nichts angespart haben, zieht es Grete dann wieder zurück nach Tangermünde. Dort will sie Gerd und Trud um Verzeihung für den ganzen Streit bitten und sie darum bitten, wieder bei ihnen leben zu dürfen.
Doch mit dem Kind dann?
Mit dem Kind dann, weil das ist ja der Grund. Sie kann alleine nicht für dieses Kind aufkommen und denkt sich, okay, ich habe niemanden, gehe ich halt zu Gerd und seiner Frau. Doch Gerd verweigert ihr diesen Wunsch. Er will sie nicht einmal als Magd bei sich wohnen lassen oder zumindest, auch das hat Grete angeboten, nur das Kind aufnehmen und das Kind großziehen, während Grete sich weiter als Puppenspielerin durchschlägt. Gretes letzte Bitte betrifft dann ihren Erbanteil. Doch auch diese Bitte schlägt Gerd aus und so treffen sich beide vor dem Stadtrat von Tangermünde wieder. Dort argumentiert Gerd, dass Grete aufgrund ihrer katholischen Mutter keinen Anspruch auf das Vermögen ihres Vaters habe. Und was glaubst du, wie entscheiden die Ratsherren?
Na, du hast ja schon gesagt, dass das kurz vor dem 30-jährigen Krieg war, also haben die wahrscheinlich gesagt, ah ja, haben sie recht, junger Mann.
Genau, die haben sich gedacht, Katholikin, das ist auch eine Frau, die da den ganzen Terz macht und dann ist sie auch noch eine alleinerziehende, puppenspielende Mutter. Wir geben dem Gerd da schon mal recht. Gerd und Trud dürfen also das ganze Erbe behalten und ich muss dich nochmal fragen, was glaubst du, wie reagiert Grete jetzt auf diese erneute Zurückweisung?
Also entweder zieht sie mit ihrem Kind wieder los und wird weiterhin Puppenspielerin oder sie zündet das Haus von Gerd und Trud an.
Das ist gar nicht so schlecht, aber du denkst offenbar nicht so groß wie Grete.
Oh, sie zündet nicht nur das Haus von denen an, sondern die ganze Stadt?
Grete zündet die komplette Stadt Tangermünde an. Mit ihrem eigenen Kind und dem Kind von Trud und Gerd, wie auch immer sie daran gekommen ist, steigt sie, während die Flammen schon komplett lodern und auch der Kirchturm Feuer gefangen hat, auf eben diesen Kirchturm. Von oben sucht sie den Blick von Gerd, dem Adressaten ihrer Rache, und schaut ihm in die Augen, während der Kirchturm einstürzt und sie selbst zusammen mit ihrem Kind und ihrem Neffen in den Tod stürzt.
Wow, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie sich einfach nur an Gerd rächt, aber dass sie gleich zum einen die ganze Stadt, den Kirchturm und dann auch noch ihr eigenes Kind und sich selbst mit in den Tod reißt, das ist halt schon ein bisschen drastisch.
Ja, und fragst du dich eigentlich, woher ich das Ganze so genau weiß, auch mit dieser dramatischen Schlussszene?
Ich nehme an, du hast es ja schon ein paar Mal so indirekt gesagt, es ist vielleicht ein Märchen?
Jein, also du hast schon richtig geraten, es ist jetzt nicht nur die historischen Fakten, die ich dir genannt habe, sondern die Handlung der Novelle Grete Minde von Theodor Fontane. Und damit du mal ein Bild von Theodor Fontane hast, habe ich dir da auch noch eins mitgebracht, da darfst du gern einmal runterscrollen. Was ist das denn für ein Mann?
Das ist ein Mann, der auch Effi Briest geschrieben hat.
Oh, ein weites Feld.
Genau, ein weites Feld. Das ist ein Buch, über das ich im Abitur schreiben musste. Und der gute Herr Theodor Fontane, also er sieht auf diesem Foto sehr streng aus. Er hat einen sehr traurig blickenden Schnäuzer, der auch so ein bisschen was von so einem vernachlässigten Wischmopp hat, muss man sagen, auf diesem Bild. Stolze Koteletten. Er blickt auch in die Ferne, als würde er gerade an das weite Feld denken.
Mhm.
Hat eine Feder in der Hand, so wie es sich für einen Schriftsteller gebührt. Und ja, ist auch sehr schick gekleidet, ein älterer Herr. Und ich meine, dass er ja auch, also wahrscheinlich seiner Zeit angemessen, sehr konservativ unterwegs war. Und also bei Effi Briest war das ja so, da hat die liebe Effi hat irgendwie die Hand von einem Typen in der Kutsche gehalten und im nächsten Moment war sie schwanger.
Ey, das war mir gar nicht so klar. Aber ich glaube, biologisch ist das nicht so ganz erklärlich.
Ja, vielleicht habe ich es auch nicht mehr ganz so sehr in Erinnerung. Also mein Abitur ist schon ein paar Jährchen her. Aber ja, also ich muss sagen, Theodor Fontane und ich, wir sind nicht verfeindet, aber wir sind auch nicht gut befreundet.
Okay, gucken wir mal, wie es denn hier weitergeht, weil das ist natürlich nicht das Ende der Geschichte, sondern irgendwie sowas wie der erste Scheitelpunkt. Ihr habt ja schon gesagt, ein paar historische Fakten habe ich dir genannt, aber eigentlich ist das jetzt hier so eine Novelle, wie man so schön sagt. Denn tatsächlich hat es im Jahr 1617 einen schweren Brand in Tangermünde gegeben, bei dem die ganze Stadt abbrannte. und auch der Kirchturm einstürzte. Und tatsächlich ist im Jahr 1597 eine Margarete von Minden geboren, die einer reichen Familie entstammte. Und auch diese Margarete von Minden wurde früh zu einer Waise. Ihr Vater Peter wurde erst wegen Totschlags aus Tangermünde verbannt und starb wenig später. Zur Mutter ist so gut wie nichts bekannt, außer dass sie wohl tatsächlich Katholikin gewesen ist und den Quellen nach entweder aus Spanien oder Hessen stammt. Ich finde, das ist jetzt, liegt jetzt nicht so nah beieinander, aber so sind die frühneuzeitlichen Quellen eben.
Ja, so war das dann vielleicht auch für die Leute da in Sachsen, dass die Sachsen-Anhalt, dass die gesagt haben, was spricht die da? Ist das hessisch oder spanisch?
Ja, und am Ende hat eben diese Verbannung und der Tod des Vaters dazu geführt, dass sowohl die Mutter als auch Margarete immer wieder versuchten, vor dem Tangermünder Gemeinderat das Erbe einzuklagen. Doch daraus wurde eben, wie in der Novelle, nichts. Denn im Rat saß Heinrich von Minden, Margaretes Onkel, der Bruder ihres Vaters. Und der wollte nicht teilen. Er wirkte auf den Rat ein und so ging seine Nichte leer aus. Und die fühlte sich dann tatsächlich um ihr Erbe betrogen.
Also es war gar nicht ihr eigener Bruder bzw. Stiefbruder, sondern der Bruder des Vaters, ihr Onkel.
Genau, jetzt in diesem Fall. Und es ist auch nicht ganz der gleiche Streit und es gab jetzt auch nicht diese Halbschwester-Stiefmutter. Aber tatsächlich ging dann die echte Margarete, die auch in Wirklichkeit Grete genannt wurde, nachdem sie eine Weile in Tangermünde als Magd gearbeitet hatte, aus der Stadt weg. Im naheliegenden Stendal fand sie dann tatsächlich auch den Mann fürs Leben, sagt man da so. Sie heiratete Antonius Mailan. Der wurde der Einfachheit halber Tönnies genannt, aber eine echte Love Story wie bei Fontane gab es bei den beiden nicht. Tönnies war, und das ist wirklich so geschrieben, Landstreicher. Es ist deshalb witzig, weil eine Zeit lang mein einziges Faschingskostüm immer Landstreicher gewesen ist.
Meinst du, er hatte auch immer eine Mundharmonika dabei?
Ich hoffe es für ihn. Vor allem wurde er aber wiederholt wegen Diebstahls verurteilt.
Aber warum ist das dann nicht so eine schöne Love Story wie bei Grete und...
Das kommt jetzt, weil jemand das Landstreicher und Diebstahl, das mag noch in irgendeiner gewisse romantisch sein, allerdings hat er recht schnell die Mitgift von Grete verprasst und danach sie als Alleinverdienerin für diese kleine Familie zurückgelassen. Und was glaubst du, mit was für Jobs hat so eine 19-jährige Vollwaise, die vom Rest der Familie verraten wurde, so getan, um Geld zu verdienen?
Also wenn sie Glück hatte, ist sie vielleicht irgendwo in einer Gaststube untergekommen, als Kellnerin quasi. Und wenn sie nicht so viel Glück hatte, wahrscheinlich als Sexarbeiterin.
Weder noch. Sie hat sich als Kräuterfrau und Wahrsagerin verdingt.
Okay, das ist eigentlich noch die bessere Option, finde ich.
Es ist eigentlich ein cooler Job. Aber wie war denn so das Ansehen von Kräuterfrauen und Wahrsagerinnen im frühen 17. Jahrhundert?
Ja, sie wird
Jahrhundert?
Natürlich eine Hexe genannt worden sein.
Ja, davon ist mal auszugehen, dass auf jeden Fall das langfristig ihre Reputation nicht gut getan hat. Am 13. September 1617 gab es dann eben dann diesen folgenschweren Tag. In der Stadtchronik von Tangermünde heißt es, es ist ein warmer Spätsommernachmittag, plötzlich ziehen Rauchwolken über die Häuser. In der Gegend des Pulverturms muss es brennen. Die Bevölkerung eilt zu Hilfe. Da flammt es an zwei Stellen auf. Brandstifter müssen am Werk sein. Vergeblich versuchen beherzte Männer, die schweren Wasserfässer durch die Rossfurt in die Stadt zu bringen. Doch brennende Trümmer des Kantorats versperren den Weg. Die Menschen verzagen und die gemeinsame Abwehr bricht zusammen.
Woraus war jetzt dieses Zitat?
Aus der Tangermünder Stadtchronik.
Ah, okay.
Deshalb klingt es auch etwas hölzern. In dieser Chronik gibt es auch Kritik am damaligen Bürgermeister Asseburg. Er sei der Erste gewesen, der aus dem gemeinsamen Löschzug ausscherte, um sein eigenes Haus zu löschen. Also ein bisschen feige der Herr.
Ja, man sagt ja immer, der Kapitän, der soll zuletzt gehen, ne?
Ja, hat er nicht gemacht, er ist zuerst gegangen. Jedenfalls stand nicht nur das Haus von Bürgermeister Asseburg in Flammen, sondern auch das Rathaus, die St. Stephanskirche, die du auf dem zweiten Foto gesehen hast. Und mit vereinten Kräften und Unterstützung aus anderen Orten konnte immerhin das Dach der Kirche geschützt werden. Der Turm stürzte, wie bei Theodor Fontane, allerdings ein. Und wo könnte denn die echte Grete Minde gewesen sein, als der Kirchturm einstürzte?
Na, obendrauf. Auf ihrem Hexenbesen.
Das ist erstmal die Theorie, oder?
Ja.
Würde ich sagen. Wir behalten die Theorie im Hinterkopf und schauen uns erstmal an, wie es weiterging, als der Brand gelöscht war. Tangermünde war nämlich zu großen Teilen abgebrannt. 486 Wohnhäuser und 52 Scheunen wurden vernichtet.
Wow.
Das ist richtig viel. Es gab irgendwie auch nur 550 Häuser oder so. Also es war einfach wirklich komplett alles weg. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber damals wurde ja auch noch viel mehr aus Holz gebaut als heute.
Ja, und gerade so eine Scheune, die brennt dann ja auch wirklich sehr schnell ab.
Total. Und der Winter 1617 war super hart. Die meisten Menschen lebten in Kellern, die verschont geblieben waren, oder bis zu 5 Familien in einem Haus, weil es gab einfach nicht so viele Häuser. Es kostete viele Jahre und noch viel mehr Eichen, um die Stadt wieder aufzubauen. Parallel dazu lief die Suche nach den Brandstiftern. Denn wenig sprach für einen natürlichen Brand. Schließlich war das Feuer am 13. September an mehreren Orten gleichzeitig ausgebrochen, doch es konnte niemand gefunden werden. Bis Anfang des Jahres 1619, also knapp 1,5 Jahre später, Tönnies Meilhahn an die Tangermünder Polizei geriet, da er von einer Frau erkannt wurde, die er einmal bestohlen hatte.
Also war der noch mit beteiligt am Brand, oder was?
Er wurde auf jeden Fall jetzt erstmal zur Polizei ausgeliefert. Und dort wurde er dann vernommen. Seine Frau Grete Minde habe ihn und 3 andere Männer aus Rache für das nicht erhaltene Erbe dazu angestiftet, die Stadt anzuzünden, hat er dort angegeben. Und wie fändst du das, wenn jetzt so der Ehemann, der dein ganzes Geld verprasst, dich bei der Polizei so anschwärzt?
Ja, natürlich nicht so gut.
Aber meinst du, er hat das so super freiwillig gemacht?
Kann ich jetzt nicht beurteilen.
Ich kann dir aber sagen, dass aus den Akten hervorgeht, dass Tönnies gefoltert wurde für dieses Geständnis.
Ja, okay.
Das ist jetzt keine schöne, aber eine durchaus übliche Vernehmungsmethode im frühen 17. Jahrhundert. Und kurz darauf wurde eben auch Margarete von Minden vernommen. Ich habe jetzt mal Anführungszeichen gesetzt. Unter Folter hat auch sie dann gestanden, die Stadt aus Rache angezündet zu haben. Und der Rat hat Margarete dann auch schuldig gesprochen. Dass sie als Kräuterfrau ihr Geld verdiente, war sicherlich genauso wenig hilfreich wie die Aussage von Bürgermeister Asseburg, der am Brandtag ja vor allem Augen für sein Haus hatte, der jetzt aber auch Grete Minde im Jahr 1617 in der Stadt gesehen haben möchte.
Ja, ist natürlich auch die Frage, ne, ob das wirklich so war. Ob zum einen wirklich sie und die Typen dann dahinter steckten und zum anderen, ob sie dann auch noch der Kopf der Bande war, die gesagt hat, hier, mach das mal.
Ja, oder ob nicht viel eher gesagt wurde, sie ist doch die Kräuterfrau, natürlich, so, ne?
Ja.
Änderte nichts daran. Das Urteil ist unnötig grausam überliefert und sehr detailliert überliefert. Ich werde das jetzt hier nicht zitieren.
Du meinst die Urteilsvollstreckung?
Nee, tatsächlich das Urteil, weil es wurde dann relativ detailliert aufgeschrieben, was alles mit Grete Minde gemacht werden soll.
Ah.
Und ich fasse es einfach mal so zusammen. Sie wurde gequält und auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Hm.
Und das allein ist schon grausam. Wir kennen alle die Berichte, aber es wurden vorher noch Dinge mit ihr getan, die auch noch grausamer sind.
Ja, da kann man natürlich verstehen, dass Fontane die Geschichte ein bisschen aufpoliert hat und Grete vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ja, Rechtschaffenheit geben wollte und ihr halt somit, ja, Gerechtigkeit erweisen wollte, dass sie am Ende zwar schon diesen Brand ausgelöst hat und dafür verantwortlich war, aber eben ihr dafür auch vorher ganz viel Unrecht getan wurde, was ja dann in der wahrscheinlichen Realität, die in der Stadtchronik so festgehalten wurde, nicht berücksichtigt wurde.
Also das finde ich auf jeden Fall gut, dass du auch feststellst, hier bist du mit Theodor Fontane so ein bisschen auf einer Linie, dass ihr halt sagt, okay, eure Sympathien gehören schon irgendwie ein bisschen der Grete, weil die ja so fies behandelt wurde.
Ja, wobei ich es schon unnötig finde, dass er diese böse Stiefmutter, a.k.a. Frau des Stiefbruders mit eingebracht hat. Hätte ja auch gereicht, wenn nur der Stiefbruder das Arschloch gewesen wäre. Aber so waren die Zeiten nun mal damals.
So waren die Zeiten, auf jeden Fall. Kann man so sagen. Aber auf jeden Fall finde ich es auch gut, dass du feststellst, okay, bei Theodor Fontane waren die Sympathien auf jeden Fall auf Gretes Seite.
Also so wie du es mir geschildert hast, ich habe es ja selber nicht gelesen, würde ich sagen, ja.
Doch, das war auch definitiv so und das hat bestimmt seinerzeit für Sympathien gesorgt. Allerdings zeigt sein Werk Grete Minde und es zeigen auch deine Ausführungen, dass ihr beide scheinbar eine relativ gute Menschenkenntnis habt. Denn 3 Jahre nachdem Theodor Fontane sein Werk Grete Minde geschrieben hatte, hat sich noch jemand in Tangermünde niedergelassen, um dort ein bisschen zu recherchieren. Und zwar der Jurist und Historiker Ludolf Parisius. Für sein Werk Bilder aus der Altmark hat er ein ganzes Kapitel dem Brand und der mutmaßlichen Brandstifterin gewidmet. Und das Kapitel heißt Grete Minde und die Feuersbrunst vom 13. September 1617, eine Ehrenrettung.
Oh.
Auch Parisius hat sich intensiv mit dem Fall befasst und er war aber offenbar auch der Erste, der sich intensiv mit den Gerichtsakten auseinandersetzte. Parisius deckte zahlreiche Widersprüche auf und einen extrem zum Nachteil von Grete Minde geführten Prozess. So gab es beispielsweise Zeugenaussagen, die belegen, dass Grete Minde während des großen Feuers gar nicht in Tangermünde gewesen ist, sondern im einige Kilometer entfernten Apenburg. Dort kam sie unter, nachdem sie auf einer Reise schwer krank geworden war. Ein Kurhirte hatte ihr in dieser Zeit Obdach gewährt. Vor Gericht wollte man von all diesen Zeugen und all diesen Aussagen nichts hören. Wohl auch, weil Gretes Onkel ein Interesse daran hatte, die potenzielle Erbin seines Bruders loszuwerden. Schließlich wollte er das Vermögen der Familie Minden nicht teilen. Hinzu kam, laut Parisius, dass der Rat den Bürgern von Tangermünde auch endlich die Schuldigen für den Brand präsentieren wollte. Weil anderthalb Jahre ist es her, die haben alle schlimme Zeiten durchlebt und die haben immer noch niemanden gefunden. Und Parisius spricht sogar von einem grausamen Justizmord, der sich seinerzeit in Tangermünde zugetragen hat.
Ja, klingt ganz so. Wurde er dann eigentlich auch durch Fontane inspiriert, sich diesen Fall anzunehmen?
Das kann ich leider nicht sagen. Oder ob das vielleicht parallel geschehen ist und er einfach länger für seine Recherche gebraucht hat, weil ich meine, 3 Jahre zwischen den Veröffentlichungen sind jetzt ja nicht allzu lang.
Ja, das stimmt.
Und das, was Parisius damals herausgefunden hat, gilt bis heute als Common Sense. Es wird seither davon ausgegangen, dass Grete Minde unschuldig verurteilt wurde. Zwar gab es zwischendurch immer wieder irgendwelche 9-mal klugen Juristen, die behaupteten, dass der Prozess formal korrekt geführt worden sei, aber wie formal korrekt kann ein Prozess geführt worden sein, der auf Foltergeständnissen beruht hat?
Ja, und der hat auch außer Acht lässt, dass die Frau halt gar nicht am gleichen Ort war.
Ja.
Ich meine, gut, wenn sie jetzt wirklich ihren Typen da angestiftet hätte, dass er das Feuer legt, dann wäre es vielleicht auch wieder egal gewesen.
Ja, aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie zu dem Zeitpunkt hohes Fieber, lebensbedrohliches Fieber gehabt hatte, dann dort eben bei diesem Kuhhirten gewesen ist und es die allermeisten Juristen sagen halt, ja, das ist ein Justizopfer und es gibt halt ein paar Juristen, die sagen, ja, es gab keine Formfehler, aber dass die Beweise falsch gewichtet wurden, hat ja nichts mit Formfehlern zu tun.
Ja. Und hatte sie dann eigentlich wirklich ein Kind?
Das ist nicht ganz überliefert.
Okay.
Und auch wer genau die Täter sind, ist nicht ganz klar. Es wird aber davon ausgegangen, dass es die Gebrüder Hornberg gewesen sind. Die beiden wurden übrigens von Tönnies damals auch mitbeschuldigt. Also von Tönnies wurden Grete Minde, ein weiterer Mann namens Emmert und diese beiden Gebrüder Hornberg beschuldigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.
Ich finde auch, wenn man schon sagt, Gebrüder irgendwas, dann klingt das immer schon so richtig nach so Leuten, die so Unfug machen.
Ja, Max und Moritz.
Ja.
Ja. Und die beiden sind die einzigen, die am Ende nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt sind. Weil die beiden sich nämlich schon direkt nach dem Brand 1617 aus der Stadt verdünnisiert haben.
Na, Glück gehabt.
Die beiden hatten tatsächlich auch ein durchaus valides Motiv. Sie schuldeten dem Rat nämlich eine Menge Geld und wollten mit dem Brand Beweise vernichten. Zumindest wird das heute angenommen. Als das Feuer dann aber eben außer Kontrolle gerat, sie wollten eben nur ein paar Beweise vernichten, dann traten sie die Flucht an. Und weil ich aus dieser ganzen dramatischen Geschichte von falscher Verurteilung, von Brand, von Tod, toten Kindern, toten Eltern, allen möglichen Toten noch ein bisschen positiv rausgehen möchte, darfst du jetzt noch einmal zum nächsten Foto scrollen.
Na, für die Gebrüder ist es ja positiv ausgegangen.
Für die ist es positiv ausgegangen, aber denen gehören nun wirklich nicht unsere Sympathien.
Das stimmt. Aber ich sehe, dass die Grete nicht in Vergessenheit geraten ist. Also natürlich nicht, sonst hättest du diese Geschichte auch nicht ausgegraben. Aber auf dem nächsten Foto sehe ich eine Statue von Grete, ein Denkmal, wie sie in Ketten gelegt ist, sowohl an den Händen als auch an den Füßen. Sie ist auch barfuß und ja, hat so eine bisschen eine um Gnade betende Haltung, finde ich, so wie sie ihre Hände so geöffnet hat. Hat aber einen ganz okayen Gesichtsausdruck. Also sie sieht jetzt nicht irgendwie sehr leidend aus.
Ja, noch ist sie ja auch nicht gefoltert worden.
Ja, das stimmt.
Was wir aber an dieser Statue sehen, die übrigens in Tangermünde vor dem Rathaus steht, ist, dass die Stadt sich dieses Fehlurteils, dieses Justizopfers eben bewusst ist und auch recht transparent damit umgeht. Man muss natürlich auch dazu sagen, ist auch irgendwie ein easy pick. Das Ganze ist 500 Jahre her und niemand
würde heute noch die Kirche und das Rathaus dafür anzünden.
Genau. Also, aber trotzdem finde ich es irgendwie ganz gut, dass die Stadt recht transparent damit umgeht und eben im Jahr 2009 diese Statue da aufgestellt hat, zur 1000-Jahr-Feier von Tangermünde.
Aber ich hoffe, die haben da auch eine Infotafel, weil auf dem Bild sieht man jetzt nur die Statue.
Nicht nur das, sondern auch im Rathaus von Tangermünde liegen mehrere Dokumente zu dem Fall aus, mehrere Infotafeln. Man kann sich da komplett über diese, ja, Hexenjagd, wenn man so möchte, informieren.
Okay.
Und wo ich gerade das Wort Hexenjagd genannt habe, ist das eher eine Hexenjagd im übertragenen Sinne, und dass sie als Kräuterfrau und Wahrsagerin gearbeitet hat, war dem nicht zuträglich, weil sie wurde tatsächlich nicht als Hexe verfolgt, sondern als Brandstifterin. Also sie ist wegen Brandstiftung auf dem Scheiterhaufen gelandet. Dass auch dahinter letztendlich ein misogynes Weltbild steht, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Ne?
Ja.
Das hast du, glaube ich, auch zu Genüge ausgeführt, dass man gesagt hat, hier, die Frau soll das Geld der Familie nicht bekommen, die hat das Geld der Familie nicht verdient, und natürlich ist sie da auch die Anstifterin von dem Ganzen, weil sie Kräuterfrau ist. Genau, und das war letztendlich meine Geschichte zum Buchstaben T wie Tangermünde.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass diese Stadt, die mir wirklich nur durch Laura Müller und Michael Wendler bekannt war, dann doch noch so eine interessante Geschichte zu bieten hat. Vielen Dank dafür.
Gerne, gerne. Wir fragen ja auch immer, würden wir da hinreisen? Wahrscheinlich nicht, oder?
Wenn man da jetzt eh mal irgendwie durchfahren muss, würde ich schon mal halten und mir die Grete angucken. Aber das sah jetzt nicht nach so einem Touristen-Hotspot aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, aber wie gesagt, also falls man mal durchfährt, haltet gerne an. Und wir werden es auch machen, falls wir da mal durchfahren.
Falls ihr schon mal in Tangermünde wart oder vielleicht sogar daherkommt und ihr denkt euch, ey, die haben ja überhaupt gar keine Ahnung, beste Stadt, hier gibt es den besten Bäcker und die beste Dorfdisco.
Weinverkostung.
Und noch viel mehr spannende Geschichten als die von Grete, dann lasst es uns wissen.
Genau, schreibt uns das doch am besten an stadtlandwas, das ist unser Name auf Instagram, oder ihr könnt uns natürlich auch eine Mail schreiben an stadtlandwas@posteo.de.
Außerdem findet ihr uns auch auf Facebook und TikTok, auch unter dem Namen Stadtlandwas.
Genau, und bevor wir uns jetzt hier zurücklehnen können und überlegen können, wann wir mal nach Tangermünde fahren, müssen wir dir natürlich noch einen Buchstaben auslosen.
Oh ja.
Und das machen wir auf die altbewährte Stadt-Land-Fluss-Methode. Ich sag A, du sagst Stopp. A.
Stopp.
G.
G wie Gustav.
G wie Gustav. Und diesmal sage ich nicht irgendeinen Ortsnamen rein, damit ich dich jetzt nicht irgendwie auf eine Fährte schicke. In 2 Wochen hören wir uns wieder mit dem Buchstaben G wie Gustav. Nicole mit der Geschichte, und ich bin schon ganz gespannt, was es wird.
Bis in 2 Wochen.